Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der LC Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen F-Pace, der erste SUV von Jaguar. www.lc.ch.
Das ist der Doppelpunkt, heute das Gespräch mit dem Arnold Hottinger, vor allem über die Situation in und um Türkei und im ganzen Nahen Osten. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Schöne orientalische Musik zum Einstieg mitgebracht von meinem heutigen Gast, Arnold Hottinger. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie sind, glaube ich, der älteste Gast, den ich je im Studio hatte. Über 90, ich war beim 90. Geburtstag. Und Sie sind, glaube ich, produktiv wie eh und je, oder?
Wie eh und je, nicht aus Gotto einigermaßen.
Nein, über 3 Beiträge pro Woche im Journal 21. Und zwar ausführliche, detaillierte, gut recherchierte, gut informierte Beiträge. Wie schaffen Sie das?
Internet.
Internet?
Ohne Internet ging es nicht.
Und was lesen Sie im Internet? In welchen Sprachen?
Alle.
Auch Türkisch, also, wenn ich fragen darf?
Ja, gelegentlich auch Türkisch.
Können Sie auch Türkisch?
Schlecht, aber ich kann es. Also
aber lesen können Sie? Lesen können ich. Aber Arabisch können Sie natürlich?
Besser. Ja.
Genau, und Englisch, Französisch und all die anderen.
Persisch.
Persisch auch noch. Gut, und Sie haben ja jahrelang haben Sie in Zypern gelebt, aber glaube ich auf der griechischen Seite, oder?
Jawohl, aber vorher schon in Beirut und in der Türkei seit 56 immer wieder.
Okay, genau. Also wir reden jetzt in erster Linie über die Situation in der Türkei. Haben Sie, Sie haben ihn sicher lang irgendwie ein bisschen beobachtet, haben Sie erwartet, dass der Erdogan in so eine Richtung wird gehen, wie er jetzt offenbar geht?
Wenn er angefangen hat, sein Palast zu bauen, ist es eigentlich klar gewesen.
Ah ja?
Der Palast ist absolut klar.
Schlappe 1000 Zimmer. Ja. Was bedeutet das in einem Land wie der Türkei? Mit der Tradition vom Sultan, der grosse Herrscher vom Osmanischen Reich, was bedeutet das dort?
Man muss auch den Stil anschauen. Es ist ein neo-osmanischer Palast. Mhm. Es ist also absolut gemacht im Sinn vom Sultan.
Genau. Und es hat also viel Gold, oder? Das kennt man übrigens, glaube ich, im Moment auch noch.
Aber die Flachdächer, wo man hat, so, nicht, das ist wirklich der Stil von den Osmanen.
Das heisst also, er wird Sultan sein?
Ja, was wird es nicht so ausdrücken? Das ist ein polemischer Ausdruck. Aber ja, man redet vom Sultan Erdogan.
Ah, genau.
Also, in der polemisch. Und er wird die absolute Macht haben mit einem Parlament, das Jo sagt. Ne?
Genau, ein Parlament, das er auch entlassen kann, wenn es ihm nicht passt, natürlich, wenn das durchkommt. Ja. Das Referendum, das ja eigentlich Gewaltenteilung auflöst, damit faktisch eben der Errungenschaft von der Aufklärung und von der Demokratie, oder?
Ja, also es ist nicht mehr demokratisch. Wenn Gewaltenteilung aufgelöst wird, ist es nicht mehr demokratisch.
Mhm. Aber ist Türkei je demokratisch gewesen?
Auf dem Weg.
Ja.
Aber der Weg ist halt jetzt abgebogen.
Und was ist denn da genau passiert?
Großen Erfolg. Kontestation mit der Armee. Die Armee ist immer der stärkste Faktor gewesen, während Jahrzehnten in der Türkei. Und Erdogan hat sie mögen. Erstaunlicherweise mit der Hilfe von Gülen, wo jetzt der große Find ist.
Also gut, man muss sagen, es hat ja einen Putsch gegeben im letzten Sommer. Der Gülen war eigentlich sein Mentor gewesen, auf eine Art und Weise. Also eine religiöse Sache, oder? Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Das weiß ich nicht genau. Ja. Aber er hat jedenfalls eine große Rolle gespielt und er war eine große, wichtige Stütze gewesen in dieser 5-6 Jahre, wo der Erdogan gegen die Armee hat müssen kämpfen.
Mhm. Und durch was oder mit welchem Hintergrund haben sie sich so verfindet?
Ich nehme an, es ist einfach, es ist einmal ein Moment gekommen, wo es Werk gekriegt macht. Und der Erdogan hat Initiativen ergriffen, er hat ein Gesetz machen im Parlament, das ihm Gülen seine Schule erschwert hat. Gülen, seine Schulen sind sein wichtigstes Instrument gewesen. Dort hat er seine Leute ausgebildet, die sind dann in die Universität gekommen, die sind in die Polizei gekommen, die sind in die Armee gekommen, die sind in Jurisprudenz gekommen und so weiter.
Das heisst, er hat alles unterwandert?
Nur unterwandert, ich wandere.
Gut, okay. Und hat dann der Erdogan etwas Ähnliches können anbieten?
Nein, und dann hat der Erdogan die Schule gestoppt. Er hat sie nicht ganz gestoppt, aber er hat gesagt, sie können nicht unten anfangen, sondern nur auf einem oberen Niveau und auf einem unteren Niveau muss die Staatsschule annehmen. Mhm. Und das ist also nach der Abschnürung von der Schule vom Gülen.
Mhm. Sie haben sicher nachgelesen oder recherchiert oder sich informiert, was genau in diesem Putsch eigentlich abgelaufen ist. Was ist Ihre Sicht aus heutiger Distanz?
Ich nehme an, aber niemand weiß es mit Sicherheit. Es hat zwei Strömungen gegeben in dem Putsch. Die eine ist Gülen gesehen und wahrscheinlich die führende. Und die andere sind Offizier gesehen, die gefunden haben, das geht zu weit, Erdogan geht zu weit und wir wollen also ja, unser Weg in die Demokratie, so wie er in Atatürk vorzeichnet hat, weitergehen.
Mhm.
Wo wir auch ein sehr wichtiges Instrument sind, wir die Armee.
Immer gesehen,
und auch von Atatürk betraut. Also Atatürk hat als Vermächtnis in der Loh, die Armee soll, also so, wenn es eine Deviation gibt, muss die Armee das wieder einrenken.
Also Atatürk ist der Staatsgründer. 1921 hat die kemalistische, laizistische Türkei gegründet. Und hat relativ lang eigentlich gegeben, oder?
Ja, und ist ein erfolgreicher General gesehen, das muss man immer dazu sagen.
Ja. Aber so einen Putsch zu planen, das heisst ja, wahnsinnig viele Leute müssen da irgendwie informiert sein und involviert sein, oder?
Ja. Also ich glaube, was passiert ist, sie haben müssen vorzeitig losschlagen. Sie haben gesehen, der Putsch ist kompromittiert und haben dann noch einfach vorschnell müssen vorziehen. Sie sind noch im Griff gesehen für den Putsch.
Mhm.
Es hat eine grosse Unterwanderung hier in der Armee gegeben, von den Gülen-Leuten, und die sind natürlich alle impliziert. Und es hat wahrscheinlich auch sympathisierende Atatürk-Offiziere gegeben, die mitgemacht haben. Aber die ganze Sache ist eben vorreif, bevor sie reif war, ausgelöst worden. Weil offenbar, es ist etwas bekannt wurde und wie das oft ist bei Putsch. Und dann kommt es darauf an, man riskiert es oder man riskiert es nicht.
Und die sind jetzt alle im Gefängnis und alle weg, die Tausende von Offizieren und Richter und alle anderen, die sind jetzt also einfach die Staatsfinder.
Von Offizieren, von hohen Offizieren. Und Richter ist auch ein wichtiger Punkt, Polizeifunktionär ist ein wichtiger Punkt. Alle möglichen Staatsstellen sind eben in der Hand gesehen von so Gülen-Leuten. Und das ist auch Politik von Gülen gesehen. Er hat seinen Leuten gesagt, also ich gehe auf die Universität und die, die Begabung dazu haben, sollen Jurisprudenz studieren und dann von der Jurisprudenz aus in der Staatsstelle rein.
Mhm. Das heisst also, für den Erdogan ist das ein Glücksfall gewesen, dass er mit einem Schlag eben seine potenziellen Hauptgegner können ausschalten.
Ja, also es ist ein längerer Kampf gewesen. Bevor der Putsch war, hat der Gülen eine Initiative ergriffen und hat der Erdogan angegriffen wegen Korruption.
Genau, also Familie hat da irgendwie, also wie das so üblich ist natürlich in vielen Ländern. Und die Sachen sind in die Medien gekommen.
Ich weiß nicht, was genau richtig ist und was falsch, aber die Angriffe haben stattgefunden und im Moment hat es so drin gesehen, wenn die ganze Regierung kompromittiert sieht und so weiter. Und das ist dann alles abgebogen worden von Erdogan. Mhm. Und dann ist eben hart auf hart gesehen worden.
Und Gülen hat ja müssen auch ins Ausland gehen, ist ja in den USA.
Er ist schon ins Ausland gegangen,
genau.
In der Zeit von der Armee. Also schon die Armee hat der Gülen nicht mögen und ist dann ins Ausland gegangen, aber seine Leute sind eben in der Türkei geblieben.
Mhm. Es hat ja ein Zitat gegeben, ich glaube, das ist bestätigt vom Erdogan, und er gesagt, Demokratie ist wie ein Zug, man steigt ein, bis man am Ziel ist. Und dann ist man draussen. Also, dass er von Anfang an einen Plan gehabt hat, Demokratie zu benutzen, um zu seinem Ziel zu kommen, um dann Demokratie abzuschaffen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das sagen seine Finden. Ich sehe es eher so, dass er eine Demokratie Begriff hat, wo rein formell ist. Also Demokratie ist halt, wenn man abstimmt und wenn es ein Parlament hat und eine Mehrheit hat. Und wir haben das Parlament, wir haben die Mehrheit und mehr braucht es nicht.
Mhm. Haben Sie denn den Erdogan jemals getroffen?
Ja, auch schon. Mhm. Ja.
Und was hat er auf Sie für einen Eindruck gemacht?
Energisch, intelligent, schnell, aber ehrgeizig. Klar, ehrgeizig.
Eben, Sie haben den Palast erwähnt. Andererseits sagt er, man kann mich nicht Diktator nennen. Und wenn man mich Diktator nennt, dann nenne ich euch Nazi. Das hat er diese Woche wieder gesagt.
Ja, ja. Was ziemlich klar zeigt, er denkt nicht in Funktionen. Auch wenn er von Nazi spricht, ist das eher ein Schimpfwort. Mhm. Er weiß nicht genau oder denkt nicht genau daran, wie definiert sich der Nationalsozialismus, wie hat sich der Mussolini definiert. Es gibt eine Doktrin vom Nationalsozialismus. Und das meint er nicht, sondern es ist einfach ein Schimpfwort.
Genau, also wie der Trump, der sagt, wenn man mich angreift, schlage ich 10-mal Stechen zurück. Das macht auch der Erdogan.
Ja, 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 ja. Und er ist ein grosser Redner. Er weiß genau, wie man seine Leute anredet.
Kommt er an mit seinen Reden?
Weil, absolut.
Weil
absolut.
Wenn man die Stimme hört, also aus unserem Kulturkreis, die sehr hohe Stimme und so, die sich überschlägt, hat man das Gefühl gehabt, der ist schon ein bisschen ausser Rand und Band.
Jetzt redet er sehr viel und ich glaube, seine Stimme ist auch mitgenommen. Aber er hat sehr gute Reden gehalten.
Ja. Ja. Was glauben Sie, passiert jetzt in den letzten Wochen vor dem Referendum? Das ist ja entscheidend für ihn, dass er das gönnt. Alle Aussagen oder Prognosen, die man bisher gehört hat, haben gesagt, es wird knapp rausgehen. Andererseits vernimmt man doch, dass die meisten Medien in der Türkei, die es noch gibt, weil Hunderte sind ja geschlossen worden, Journalisten sind im Gefängnis, Hunderte von Journalisten im Gefängnis, sind natürlich auf der Seite von ihm und seiner AKP-Partei.
Ja, also ich glaube auch, es wäre knapp, oder vielleicht sogar würde es verlieren, wenn eine faire Wahl stattfindet. Aber die Bedingungen sind jetzt so, dass in Gottes Namen, also er wird das gewinnen.
Aber die Leute, die für ihn sind, sind sie sich bewusst, für was sie sind? Sind die also bereit, eben sich von der Demokratie, eben der Tradition in der Türkei seit vielen Jahren, Tradition in Europa, sich zu verabschieden?
Sie wissen nicht, was Demokratie ist. Es gibt ganz wenige Leute in der Türkei, also eine kleine Oberschicht, die wirklich weiß, also Gewaltentrennung, Check and Balances und so. Die komplizierte Sache wissen Sie. Sie meinen, Demokratie siegt, wenn man abstimmt. Mhm. Wir haben ja gewonnen. Und es hat ja Wahlen.
Und die Sache mit dem Führer, den Sie haben, so wie Russland einen Führer hat, der dann nicht mehr abzusetzen ist, weil ein Putin wird wahrscheinlich nicht durch irgendeinen Konkurrenten mal abgesetzt werden. Ist das zu erwarten in der Türkei? Okay, dass der Erdogan eins für alle Mal jetzt, indem er auch die Armee so unter Kontrolle hat, dass er dort bleiben wird. Eben, dass er Demokratie weitestgehend einfach außer Kraft setzt, um sein Regime einfach zu sichern.
Ja, also es ist so, wenn sie absolute Macht einrichten, wie der Erdogan das jetzt machen wird, wird er halt bleiben, bis die Macht stürzt. Dann gibt es nicht mehr eine demokratische Abwahl.
Und wie könnte die dann noch stürzen? Wenn eben der Machtfaktor Armee unter seiner Kontrolle ist?
Ja, wie weit die Kontrolle geht, das ist, die Sachen verändern sich jedes Mal. Das Entscheidende wird wahrscheinlich Wirtschaft sein. Er hat sich grossen Erfolg gehabt mit einem Wirtschaftsschub, der wirklich sehr gut vorangekommen ist. Die Türkei ist, vor allem die innere Türkei, ist wirklich produktiv geworden unter ihm. Und es geht den Leuten viel besser als vor 20 Jahren.
Wie hat er das geschafft?
Indem er die Bürokratie aufgehoben hat. Also die Atatürk ist ein Wandel von oben gesehen, also kommandiert von oben. Mhm. Und um das zu bewirken, hat er eine große Bürokratie gehabt, die gesagt hat, was läuft. Und die hat nur gesagt, was läuft. Und will der Erdogan den Leuten mehr Freiheit können lassen, sie dürfen Islam machen, wenn sie Islam machen wollen, ist die demokratische Bürokratie nicht mehr nötig gewesen. Und plötzlich hat das aufgeblüht. Mhm. Es hat Blüte gegeben in Anatolien. Mhm. Aber das ist eben in der Zeit gesehen, wo es eine echte Demokratie gegeben hat, wo es eine echte Meinungsfreiheit gegeben hat und wo die Checks und Balance funktioniert haben.
Genau, und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und ja, natürlich immer der Bereich von der Wirtschaft, der am ehesten getroffen wird, wenn Sachen passieren, die als unangenehm oder katastrophal empfunden werden, ist der Tourismus. Die ÖG hat sich relativ stark auf diesem Gebiet können, profilieren. Der ist, glaube ich, völlig eingebrochen.
Ja, jetzt gehen wir draussen.
Ja, kommen die?
Ja, kommen, ja.
Und die werden da die Europäer ersetzen?
Ja, nicht so gut. Ja. Es wird weniger Geld geben. Aber ich glaube, die große Schwierigkeit ist, die Türkei hat bedeutende Schulden, also die ganzen Unternehmen von der Türkei haben auch bedeutende Dollarschulden. Mhm. Und das türkische Pfund sinkt jetzt ab, genau, sodass die Schulden immer grösser werden.
Und die Importwaren werden natürlich immer teurer und das merkt natürlich auch voll. Also, ja, wir reden mit dem Arnold Hottinger, einem gewaltigen, jahrzehntelangen Experten aus dieser Region. Er hat auch Musik mitgebracht. Was ist der nächste Titel, Herr Hottinger?
Ja, ich bin nicht einmal sicher, was sie im Spielen werden. Ich einfach
soll ich es Ihnen sagen, von meiner Liste?
Ja, ja.
Bienvenue, aber bien dit, von Maurice El Medioni. Ist das gut?
Ja, gut, ja.
Vom Arnold Hottinger, 90-jährig und total präsent. Der Wahlkampf in der Türkei oder der Abstimmungskampf in der Türkei hat ja auch Wellen geworfen bei uns in Mitteleuropa in den letzten Wochen, auch in der Schweiz. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, es ist natürlich interessant zu sehen, Deutschland mehr und Holland mehr als Schweiz. Und
ja,
Schweiz hat es recht gut gemacht. Indem sie gesagt hat, Meinungsfreiheit haben wir, die Leute dürfen reden, aber ja, also Sicherheit ist auch eine Frage. Nicht? Und es ist schon dann das Hotel gesehen, wo die große Versammlung ab. Also Hotel Hilton.
Genau, aber es sind irgendwelche Vorwände, ja. Oder in Deutschland irgendwo der Parkplatz, irgendwie zu klein. Dabei hat man es einfach nicht wollen. Und jetzt findet offenbar der Wahlkampf auch nicht mehr dort statt. Aber offenbar eine unglaubliche Verbitterung, eine Aufspaltung, vor allem in Deutschland, wo es ja über 3 Millionen Türken gibt, zwischen Anhängern von Erdogan und Gegnern, die vor allem dann Kurden sind. Und ich glaube, das wird Spuren hinterlassen.
Ja, das ist ein Kampf, der seit 1984 läuft. Erdogan hat auch einmal, hat immer wieder positive Schritte gemacht, hat auch einmal versucht, den Kampf zu beenden und ein Gespräch geführt und wie ändern wir das? Aber aus innenpolitischen Gründen, weil er hat eine Zusammenarbeit mit den Nationalisten gesucht, hat er den Krieg wieder angefangen. Mhm. Jetzt haben wir einen grausamen Krieg in der Türkei.
Eben, aber warum denn eigentlich? Weil man hat ja dort Wahlen gehabt und die kurdische Partei hat dann die Hürde, die hohe Hürde genommen, ist im Parlament gewesen. Ist das ihnen zum Verhängnis geworden, dass sie zu erfolgreich sind?
Vielleicht auch, aber es ist in Wirklichkeit gesehen, dass er gesehen hat, er hat in der ersten Wahl im Sommer keine absolute Mehrheit gehabt, nur eine relative Mehrheit. Und er brauchte eine absolute für seine Verfassungsänderung. Und darum hat er noch einmal wählen. Und hat die Wahl, also hat sich geweigert, der Koalition einzugehen. Und dann musste er eine neue Wahl geben. Und für diese neue Wahl hat er einen Krieg haben, um die Nationalisten, die sogenannte türkische nationale Bewegung.
Also eine nationalsozialistische Bewegung fast, oder? Also mindestens faschistisch.
Extreme Nationalisten, ja. Die grauen Wölfe, sagt man auch.
Die gibt es ja, glaube ich, in der Schweiz, ja.
Um die auf sie Seite zu bringen. Mhm. Und er hat gerechnet, wenn die zusammenstehen mit meiner Partei, dann haben wir die absolute Mehrheit. Aber die haben das nur da, unter diesen Bedingungen, dass man eben den Krieg führt gegen Kurden.
Aber das ist ja eigentlich fatal, weil eben, es gibt so und so viele Millionen Kurden in der Türkei. Man hat die zum Teil als illegal und als Terrororganisation erklärt. Herr Öcalan, ihre Führer, seit vielen Jahren im Gefängnis. Und jetzt hat man versucht, die wieder reinzubringen. Und das ist eine Zeit lang gut gegangen und jetzt ist es schlimmer denn je.
Ja, es ist so, dass es zwei Strömige gehabt in der unter den Kurden. Es gibt die PKK, die immer noch da ist, und die ist eigentlich bereit, den Krieg wieder aufzunehmen.
Und es hat die, aber auch nachdem sie die kurdische Partei legal an der Wahl teilnehmen.
Ja, aber das ist fast eine Konkurrenz zur PKK gewesen. Mhm. Also die demokratische Partei der Völker. Es sind alle Völker von der Türkei in dem Namen drin, nicht nur mit Kurden.
Ja.
Und da hat auch der Erdogan sich verrechnet. Er hat gemeint, die kriegt weniger als 10%, dann werden die Zahlen aufteilt und die Mehrheit kriegt den größten Teil von diesen Zahlen, also Restzahlen in der Wahlen. Und sie haben die 10% überstiegen und darum hat er seine absolute Mehrheit nicht gekriegt.
Aber der Konflikt, der ist ja wahrscheinlich jetzt so, wie er sich entwickelt hat. Eben Städte sind zerstört, 10'000 Leute sind, glaube ich, gestorben. Teil von der PKK ist ja in Syrien stationiert. Der Erdogan führt einen Kampf gegen Kurden in Syrien, oder nicht?
Also, die Hauptbasis ist ja merkwürdigerweise im Irak. In den Bergen vom Irak, Grenzbergen. Und dort sind sie seit Jahren verschanzt und sie werden seit Jahren immer wieder von der türkischen Luftwaffe angegriffen.
Aber eben der Kampf, der überschattet ja eigentlich den grossen Kampf, der ja dort stattfindet, der Kampf gegen IS. Wie stark ist eigentlich der Erdogan irgendwie Handlanger gewesen, Helfer von IS, indem er die Kämpfe durchgelassen hat, Waffen durchgelassen hat, Öl gekauft hat etc.?
Es ist sehr undurchsichtig und natürlich streiten wir heute alles ab und wir haben immer gekämpft gegen IS und so weiter. In Wirklichkeit hat man halt die Grenze einfach ein bisschen locker gelassen. Man hat sie ein bisschen offen gelassen, es hat für hier und her gegangen, aber offiziell ist sie geschlossen gewesen. Und so eine Sache macht man gern in einem orientalischen Land, also offiziell etwas, aber de facto das Gegenteil.
Aber das heisst aber, der Erdogan hat IS als die kleinere Gefahr für ihn betrachtet als Kurden?
Das ist später gekommen. Im Anfang war es so gesehen, dass der Erdogan Position genommen hat gegen den Assad. Und alle Leute, auch die Amerikaner und ich muss sagen, ich auch, wir haben alle angenommen, der Assad tut nicht lang. Mhm. Und da hat der Erdogan wollen der Masi, der mit dem neuen Post Assad Syrien gute Beziehungen hat und hat also sofort die Opposition unterstützt. Und zu der Opposition hat dann auch IS gehört, der Islamische Staat. Mhm. Und mit dem hat er immer wieder Geschäft gemacht. Das hat schon angefangen, wie der IS Mosul erobert hat, hat er einen Haufen Türken gefangen genommen im türkischen Konsulat. Und dann haben sie 14 Tage oder so sind sie gefangen gesehen und man hat verhandelt. Und da sind auch schon Konzessionen gemacht worden, dass die wieder frei werden.
Mhm. Also zwischen Türken und IS hat es Verhandlungen gegeben.
Ja, Türkei will türkische Diplomaten und alle möglichen Leute, die in einem Konsulat angestellt sind, gefangen genommen worden sind von US in Mosul, also im Irak. Und so hat es angefangen. Und später ist es so weitergegangen. Also IS ist halt auch Opposition gegen den Assad. Das ist nichts Schönes. Und offiziell sind wir dagegen. Aber wir sind ja auch gegen den Assad und wir helfen denen unter der Hand.
Gut, und dann ist alles anders gekommen. Dann sind nämlich die Russen gekommen. Und dann hat sich die Kriegslage, jetzt reden wir ein bisschen über Syrien, wir müssen dann vielleicht nochmal auf die Türkei eingehen, hat sich geändert. Wie beurteilen Sie denn jetzt die heutige Situation in Syrien? Nach dem Fall von Aleppo?
Ja, also IS steht vor dem Ende. Ich weiß nicht, ob
das
in einem Monat kommt oder in einem halben Jahr. Aber was das Ende ist, IS als Staat, also der islamische Staat. Und als Organisation.
Aber was heißt Ende? Also wenn Mosul und Raqqa fallen,
Territorium,
dann können sie sich nicht mehr irgendwo sonst verschanzen, wenn sie die beiden Städte verlieren.
Territorium verloren.
Ja, und damit auch eine Legitimation als Kalifat.
Ja, das ist nicht so wichtig. Sie werden Untergrund bleiben und das kommt dann sehr darauf an, wie erfolgreich der Untergrund bekämpft wird. Also in Ägypten ist das wirklich sehr, es hat auch so eine Opposition gegeben, sie hat ihr Territorium gehabt, aber sie ist bekämpft worden vom Staat und das ist etwa 5-6 Jahre gegangen. Und im Sinai sind sie noch.
Aber sind sie immer noch dort? Eben, ja, ja. Das wundert mich, jetzt in Klammern, dass man das dort nicht irgendwie kann beenden, dass das die starke ägyptische Armee nicht kann beenden. Das ist ja ein überschaubares Territorium, oder?
Ja, das ist sehr gebirgig und viel,
ja.
Und viel Wüste.
Ja.
Und Leute, die die Wüste kennen, das ist immer. Das ist eine reguläre Armee gegen Guerillas.
Ja.
Das haben wir schon in Napoleons Zeiten gehabt. Ne?
Genau.
In Spanien, ja. Ja. Wo die Guerilla erfunden worden ist.
Gut. Aber Sie glauben, dass dann IS sich neu wird formieren? Und in dieser Region?
Untergrundwiderstand. Und dann kommt es sehr darauf an, nicht nur die militärische Auseinandersetzung, sondern auch die politische, ob ein glaubwürdiger Staat der IS bekämpft oder ob der Staat unglaubwürdig
ist. Also, ist der irakische Staat in der Hand der Schiiten, ist der glaubwürdig, um die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen?
Naja, IS hat einen sehr schlechten Ruf bekommen. Im Anfang hat er so drin gesehen, wie wenn das eine Alternative wäre für die Sunniten. Aber heute wissen die meisten Sunniten, dass es noch schlechter ist unter IS als unter den Schiiten. Hm. Aber das muss einigermaßen gehandhabt werden von der irakischen Regierung.
Glauben Sie, die schaffen das? Also wenn die jetzt nach Mosul reinkommen, also es ist eine riesige Stadt, man weiss, Ostteil ist bereits unter der Kontrolle der irakischen Armee, die sich offenbar als kampftüchtig erweist, hat man immer gesagt, die seien gar nicht kampftüchtig, total dem IS, wo ja alles so Fanatiker sind, unterlegen, aber die erweisen sich als kampftüchtig und sind jetzt drauf und dran, auch den Westteil zu erobern. Und wenn sie dann das erobert haben, was passiert dann in Mosul? Werden die Leute wieder zurückkommen, die Flüchtlinge? Es gibt ja Hunderttausende von Flüchtlingen dort bereits.
Ja. Ich nehme an, die Leute von Mosul werden relativ schnell können zurückkommen. Das ist eben, aber das hängt von der Regierung ab. Ob die Regierung fähig ist, die Schiiten durchzuhalten, also die schiitische Milizen, die es gibt, oder ob sie das nicht kann. Sehr schwer zu sagen.
Aber was sagen Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung? Ich meine, Sie sind ja eben... So viele Jahrzehnte sind sie da gewesen und sie lieben Arabien und die Sprache und die Kultur und so. Und sie müssen jetzt in einem schon ein bisschen vorgeschrittenen Alter erleben, was dort sich alles abspielt.
Ja, aber ich weiß auch, was man nicht weiß. Es gibt immer Sachen, wo man es beobachten muss.
Nämlich,
ob die Regierung von Bagdad sich durchsetzt. Aber die ist ein vernünftiger Mann, möchte das. Aber er hat einen Haufen Parlamentarier, die reine Schiiten sind und schiitische Verbindungen haben nach Iran. Und der Iran spielt eine Rolle.
Was für eine Rolle? Wie stark?
Eine grosse Rolle.
Also ist eigentlich Irak oder die irakische Regierung eine Art Kolonie von den Iranern?
Nein, so einfach kann man es nicht sagen. Aber es ist ein Kampf im Gang. Also es wird auch Gegensätze geben zwischen den Russen und den Iranern. Also die Iraner möchten eine Ausdehnung des Schiismus im ganzen Ruhm. Mhm. Und alle Schiiten sollen sich ausdehnen, expansiv, unter ihrer Führung.
Gut, und das ist ja auch und Russland faktisch, weil sie sind auf der Seite von Assad.
Nein, also Russland möchte die Ruhe haben.
Aber die haben ja den Assad gestützt, der ja auch auf der schiitischen Seite ist.
Ja, sie haben müssen stützen, das ist ja ihre Kompagnon, aber er ist nicht jemand, wo ja, er ist kein Zwölfer Schiit.
Was heisst das, ein Zwölfer Schiit?
Iran sind 12 Schiiten. Das heisst, es gibt 12 Imam und der letzte Imam ist verschwunden in der Okkultation und wiedergekommen, also als Messias am Ende der Zeiten. Mhm. Es gibt aber andere Schiiten, die haben der 5. Imam wiedergekommen.
Das sind das bei den Alawiten?
Und Alawiten sind noch etwas weiter weg vom 12. Schiismus.
Und das zählt heute? Auch machtpolitisch ist das noch wichtig, dass diese Art von Lineage, also in dem man sich da zurückorientiert, da gründet, ist das noch wichtig?
Was denken Sie? Das ist ganz wichtig. Katholiken und Protestanten haben auch kleine Unterschiede, relativ. Aber das macht Gemeinschaften. Und die Gemeinschaften können gegeneinander aufgeputscht werden und kämpfen.
Also, wie ist jetzt die Situation in Syrien tatsächlich? Reden wir über das, machen zwischen den Musik. Ich nehme den nächsten Titel, hoffe, dass er ähnlich attraktiv ist wie die beiden vorherigen. La Vignette von Mazagan. Arnold Hottinger, Kenner von der Levante, wie es früher geheißen hat, von dem Gebiet, wo man darüber redet, über den Nahen Osten, Syrien. Was ist jetzt die Situation? Also Sie haben gesagt, man erwartet, der Assad ist irgendwann einmal weg oder relativ kurzfristig. Ja. Und jetzt ist er immer noch da, bleibt da.
Also der IS wird untergrund gehen. Und dann kommt es darauf an, wie erfolgreich die Staaten sich können rekonstituieren. Das ist eine schwierige Sache. Ein Staat, der kaputt ist, wieder zu reparieren, ist sehr schwierig. Aber man versucht alles. Die Amerikaner werden es versuchen, die Russen werden es auch versuchen, weil die Russen Stabilität wollen. Die Russen haben bereits Vorschlag gemacht für eine Verfassung für Syrien und das soll nach der Russen föderalistische Verfassung werden, also die verschiedenen Gruppen von Menschen sollen jeder ihre Teilindependenz bekommen.
Aber das würde ja heissen für die Alawiten, die ja das Land seit, weiss nicht, 40 Jahren beherrschen, dass sie dann wirklich als Minderheit genau nur so einen Minderheitsstatus hätten. Kann da ein Assad da damit leben?
Nein, ein Minderheitsstaat und nicht, aber vielleicht eben ein alawitischer Staat oder ein alawitischer Teilstaat oder
ein kurdischer Teilstaat. So. Aber Damaskus, wir haben jetzt ja das Gefühl gehabt, der Krieg sei fast entschieden nach dem Fall von Aleppo und jetzt hat es da Angriff gegeben direkt auf Damaskus. Ja, ja. Hat Sie das überrascht?
Nein, ich habe gewusst, es gibt immer, also in die Ruta, östlich von Damaskus, hat es immer ein großes Gebiet gegeben, wo von den Rebellen beherrscht war. Und die sind jetzt halt auch verpflichtet, etwas zu machen. Entweder sie gehen nach Astana, reden mit den Russen. Und
Astana, das ist der Ort, wo da Friedensverhandlungen stattfinden, neben Genf, oder?
Ja, das ist also
Sie lachen, wieso?
In Zentralasien wird also auch verhandelt, in Genf wird verhandelt.
Mhm. Und bringt das etwas?
Und nein, aber die Russen wollen eben auch ein diplomatisches Weg. Man sieht, die Russen suchen einen Ausweg. Sie wollen nicht einfach ewig dort sein und das Land mit Gewalt wollen beherrschen. Mhm. Das ist sehr vernünftig, denn das kostet sie viel Geld.
Aber es gibt ja nicht nur IS oder ISIS, es gibt ja dort auch noch Nusra-Front, also Al-Qaida-Ableger. Die sammeln sich jetzt vor allem da in der Gegend von Idlib und so, etc. Sind denn die bereit, auf so etwas einzugehen, nach dem, was passiert ist? Ich weiss nicht, wie viele Hunderttausend Tote, wie viele Millionen, wo das Land oder mindestens ihre Heime dort haben müssen.
11 Millionen Flüchtlinge.
Also ist ja unglaublich. Das ist die Hälfte der Bevölkerung, oder? Oder? Und da irgendwie eine Art Nachkriegsordnung zu finden, das wird ja extrem schwierig.
Das wird sehr schwierig werden. Und Obama hat den Russen gesagt, ihr geht da in etwas rein, wo ihr noch euch noch würdet bereuen.
Genau, und als Amerikaner weiss er.
Also, Obama ist nicht reingegangen, weil er gewusst hat, von der Erfahrung von Irak, was das wirklich bedeutet.
Aber der Putin hat ja, nicht der Putin, der Trump hat ja gesagt, wo er Kandidat war, er hätte keinen Plan, um IS zu besiegen und so, aber er sagt natürlich nicht. Von dem hat man, glaube ich, nicht mehr gehört, oder?
Ach was, das ist Trumperei.
Trumperei. Trampeltier, jawohl. Also, Unsinn, oder? Es wird einfach weiter das gemacht, wo der Obama vorgeht.
Er hat keine Ahnung, wie komplex die Sachen sind und hat gemeint, das ist sehr einfach und er kann da ein paar Befehle geben und dann wird das ganz anders.
Aber hat man jetzt das Gefühl, nachdem so die zweite oder sogar die erste oder grösste, ehemals grösste Stadt von Syrien in der Hand ist, von der Regierung, dass der Krieg langsam zu Ende geht? Kann man von dem ausgehen oder wird das noch lange dauern?
Ja, das kann noch lange dauern. Es ist eben eine Frage von der Kreativität von diesen verschiedenen Gruppen, wo sich mir empfinden. Auch, die, wo Sie erwähnt haben, die Nusra-Front, die macht jetzt Steigerung, weil sie einsteigen will in Verhandlungen und nur wenn sie sich als Siegreich erweist und eben ihre Fusch zeigt in Damaskus, das ist nicht Nusra-Front, dann kann sie Position einnehmen in den Verhandlungen. Mhm. Es ist also jetzt das Endspiel von dem Krieg. Aber wie lange das Endspiel muss gespielt werden, bis wir zum Frieden kommen, ist sehr schwierig. Vor allem, weil es so viele Aussenfaktoren gibt. Also die syrischen Spieler, die wissen, es ist ein großes Elend in Syrien, das hört nur mal auf, wenn wir Frieden kriegen. Mhm. Aber Saudis, dann ist das ganz wurscht. Die wollen Iraner besiegen und Iraner wollen Saudis besiegen in Syrien. Und dann ist ganz wurscht, was in Syrien passiert, was den Syrer passiert. Das ist das Problem.
Aber Europa ist es nicht wurscht, weil wir haben ja sehr viele Flüchtlinge schon bei uns. Wir haben Flüchtlinge in der Türkei und es gibt ja einen Deal zwischen der Türkei und der EU. Ihr behaltet, faktisch heisst die, ihr behaltet die Flüchtlinge. Es gibt da noch ein bisschen Austauschfaktoren, die aber eigentlich in der Praxis keine Rolle gespielt haben bis jetzt. Ihr behaltet die Flüchtlinge und kommt dafür 6 Milliarden über, also eine Art so ein Ablasshandel, der da stattfindet. Und jetzt hat aber der Erdogan gesagt, natürlich im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen, den verbalen Auseinandersetzungen mit Merkel und auch heute und so, wir könnten das eventuell. Glauben Sie das?
Ich glaube es nicht so recht. Also bis jetzt hat Erdogan sich sehr stark rhetorisch exponiert und er ist ein großer Redner. Und er hat sehr darauf geachtet, dass die wirtschaftliche Sache möglichst im Takt bleiben, weil er weiß, das ist die Schwäche.
Mhm.
Und da ist eben auch, also
da Sie, auch die Sache
mit deinen 6 Milliarden ist ein wirtschaftlicher Faktor.
Mhm. Man hat ja mal vor vielen Jahren angefangen zu reden, dass die Türkei als Teil von der EU betrachtet wird, als Beitrittskandidat. Wann ist das eigentlich vorbei gewesen, faktisch?
Es ist ein Instrument für den Erdogan gegen die Armee. Im Moment, wo er gegen die Armee kämpft, hat er gesagt, wir wollen demokratisch werden und Europa ist ja demokratisch, wir können da nur mehr rein, wenn wir demokratisch werden und darum wenn wir die Armee zurückbinden. Und in der Tat hat Brüssel gesagt, also die Armee muss zurückgebunden werden, bevor wir können eintreten. Es ist also wirklich, für Erdogan ist es ein Mittel gesehen, um die Armee zu neutralisieren.
Gut, aber warum hat es denn nicht geklappt mit der EU?
Teilweise wegen der EU, aber teilweise auch, weil die Türkei ein gewaltiges Gewicht ist. Das ist ein grosser Staat.
Und ein islamischer Staat. Hat das eine Rolle gespielt?
Bei den Europäern. Gewisse Europäer haben gesagt, ja, Franzosen zum Beispiel, ist das Europa.
Mhm. Und also hat man Angst gehabt vor 80 Millionen Muslim als Teil von der
nicht
EU?
Nicht so sehr 8 Millionen Muslim als vielleicht 4 Millionen Leute, die Arbeit suchen in Europa.
Aha. Aber eben, das war vorbei gewesen, glaube ich, so vor etwa 6-7 Jahren hat man das, auch gemerkt, das kommt nicht mehr gut voran.
Und es ist eben, auf der türkischen Seite ist es nicht mehr so wichtig im Augenblick, wo der Erdogan seine Armee in die Hand kriegt.
Mhm.
Das war 2002 gewesen.
Aber was bedeutet das jetzt für die vielen Türken, die eben unter dem, was soll ich sagen, liberalen Umfeld, also auch angekommen sind, vor allem nach Deutschland, wenn die jetzt plötzlich unter anderem auch Staatsbürgerschaft haben, die meisten, von einem Land, das ganz andere Politik vertritt, und dass sie da bespitzelt werden, dass sie Angst haben. Ich habe auch versucht, mit Leuten da in der Schweiz zu reden, von diesen Gruppierungen UETD da in der Schweiz und so. Ja. Die gehen gar nicht an die Medien, weil sie haben alle Angst, dass sie gegenseitig bespitzelt werden. Wobei natürlich die Gegner vom Erdogan noch viel mehr Angst haben, weil das Ganze wird dann ja sehr oft auch in Ankara einfach gemeldet und die Leute werden verhaftet am Flugplatz.
Ja, nicht notwendig gerade verhaftet. Aber die Leute wissen, wir kriegen Schwierigkeiten und wir wollen doch Möglichkeit haben, in der Türkei Ferien zu machen und unsere Freunde zu haben und haben Familie dort und so weiter. Und darum wollen sie nicht reden. Die Leute sind gewohnt, sich zurückzuhalten. Wenn da einer ist, würdig wird, wenn wir mitreden in der Politik, noch sagen wir halt nicht für ein paar Jahre.
Mhm. In der Hoffnung, dass es wieder anders wird.
Ja, da wird's, inshallah.
Inshallah. Also, der türkische Außenminister ist ja diese Woche zum Herrn Burkhalter gekommen. Ganz überraschend. Mhm. Was meinen Sie, was ist da der Grund? Was hat er sich erhofft?
Ich glaube, er hat einfach zeigen, irgendeinem bin ich noch, wird ich noch akzeptiert in Europa. Es ist natürlich ein großer Schand gewesen, dass er nicht landen in Holland.
Das ist schlimm gewesen, oder? Für die?
Ja. Und die Worte sind auch sehr groß geworden. Mhm. Und dann zeigen, naja, aber es gibt auch andere Leute und das sind Schweizer und die lehnen mich rein. Und die haben Respekt vor uns und nehmen uns ernst.
Mhm. Andererseits meine ich auch nicht, dass da einer der wichtigsten Leute in der Botschaft, der türkischen Botschaft in Bern, Asyl in der Schweiz beantragt hat. Sehr viele andere in anderen Ländern auch Militärs haben Asyl beantragt, wo die Türkei da jetzt irgendwie verhindert, dass wir das machen, dass wir das denen gewähren.
Glaube ich nicht. Das sind Gülen-Leute. Und natürlich möchte die Türkei die alle vor Gericht stellen. Und vor sehr, sehr parteiische Gericht stellen. Aber es wird überall Diskussionen geben über die Asylfrage.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass der Außenminister wegen dem in die Schweiz gekommen ist.
Aha. Also noch vielleicht noch ganz zum Schluss jetzt noch etwas Geopolitisches in diesem Zusammenhang. Amerika ist fast nicht mehr abhängig in Sachen Öl von Lieferungen aus Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten und so weiter. Damit ist auch die politische Bedeutung von Saudi-Arabien auf der weltpolitischen Bühne kleiner geworden. Was heisst das?
Saudi-Arabien steht vor einem grossen Umbruch. Und sie selber wissen das und sie machen jetzt etwas, wo sie hoffen, funktioniert, wo wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Sie wollen plötzlich aus einer Gesellschaft, die von einer Ölrente gelebt hat, zu einer Gesellschaft werden, die selber produktiv wird. Mhm. Und das soll passieren in den nächsten 10 Jahren.
In welchem Bereich produktiv?
Ja, überall. Mhm. Große Industrie aufstellen, sogar Tourismus in Arabien und natürlich auch auf der...
Würden Sie das empfehlen, als Tourist nach Saudi-Arabien zu gehen?
Religionstourismus wird es natürlich...
Aha, gut, den gibt es ja immer, das ist ja klar, logisch.
Ja, den kann man ausbauen.
Aber ist der nicht extrem ausgebaut? Aber einfach, das ist jetzt, was mich so persönlich interessiert. Ich habe die Bilder von Mekka gesehen. Ja, ja. Das ist ja gigantomanisch, was dort passiert ist in Sachen Bauten. Und alles, was irgendwie etwas historisch war, ist einfach radibutz weggeputzt worden. Was ist das für ein Zeichen? Man hat das Gefühl, eben die Religion die geht ganz klar zurück auf den Anfang von Mohammed, der in Mekka war. Aber alles, was äußerlich an das erinnert, wird einfach wegrasiert.
Ja, es wird auch sehr kritisiert. Also das ist jetzt schon passiert. Und es ist passiert unter dem Einfluss von den Amerikanern.
Aber wieso haben die Amerikaner da einen Einfluss?
Die können die ja haben das nicht,
die haben das ja gut, aber die haben ja, als Nicht-Muslim kann man ja gar nicht dort nach Mekka gehen.
Ja, aber also die ganzen Pläne, die ganzen grossen Firmen, die haben auch ihre Muslim-Leute.
Gut, aber die Auftraggeber sind die Saudis.
Saudis, ja. Und damals hat man so amerikanische Maßstäbe angelegt oder europäische Maßstäbe. Man hat gesagt, das ist schön. Mhm. Und das ist eine Verirrung, ganz klar. Und es wird jetzt auch kritisiert. Aber es ist da. Was jetzt soll passieren, ist etwas ganz anderes. Also das ist auch noch Konsumgesellschaft gesehen.
Ja.
Und jetzt soll passieren, nein, also unsere Leute sollen einfach lernen, wie man produziert, wie man nachbereitet. Wie man
aber könnt ihr das? Ich meine, die leben ja in erster Linie von den, was soll ich sagen, von den Einwanderern aus Bangladesch und Nepal, die dort Arbeit
jetzt,
machen. Und sie selber haben ja noch konsumiert. Also zum Beispiel die grosse saudische Ölfirma Aramco, Weltmarktführer etc., soll jetzt an die Börse gehen. Eben. Ist das ein Schwächezeichen?
Nein, aber es ist ein Zeichen von einem Umbruch. Und wie das funktioniert, müssen wir noch schauen. Die Aramco, wie sie jetzt ist sehr undurchsichtig. Und um an die Börse zu kommen, sie durchsichtiger werden.
Mhm. Schaffen die das?
Ach, ich weiß es nicht, weil...
Die ganze OPEC ist ja undurchsichtig.
Die Undurchsichtigkeit ist zugunsten von der Könige und von der Prinzen.
Mhm. Okay.
Aber das sind alles Details. Wahrscheinlich wird es sehr schwer bis unmöglich werden, die Verwandlung durchzuführen. Und dann kommt Saudi-Arabien in eine Krise.
Mhm. Noch schlimmer ist die Situation in Jemen, wo Sie ja kennen. Das verreist Ihnen vielleicht das Herz, oder nehme ich jetzt an, was dort sich abspielt?
Ja, das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und noch kein Ende. Es ist also, man redet jetzt immer von der Hungersnot, aber die Hungersnot ist schon da und Kindersterblichkeit ist sehr hoch, also Säuglingssterblichkeit und so weiter. Und das Land geht kaputt, Infrastruktur geht kaputt durch die Bombe, jeden Tag fallen Bomben.
Und von wem?
Saudi.
Vor allem Saudi. Aber wieso machen? Einfach, weil sie Angst haben, dass da irgendwie so eine aufständische Mentalität nach Saudi-Arabien kommt.
Es ist auch wieder die Schiitengeschichte.
Ja.
Also die Houthis sind, das sind jetzt 5 Schiiten. Und
fünf Schiiten?
Ja, nicht 12.
Also welche sind schlimmer aus der Sicht von der Saudis? Das frage ich mal ganz nahe.
12 ist ganz schlimm.
Okay, 5 ist schon ein bisschen besser.
Nein, aber sie haben jetzt also auch, sie fürchten die auch. Und sie sind da reingekommen und sie wollen jetzt das ganze Prestige vom König. Der König hat jetzt angefangen, also ihr Lieblingssohn ist der Chef von dem Krieg und der Chef von der ganzen Verwandlung. Und das ganze Prestige ist jetzt dort investiert und es muss ein Erfolg werden.
Und es sieht aber nicht danach aus, oder?
Nein. Eben.
Und es kostet die Milliarden und Milliarden.
Ja. Vorläufig hat es die Milliarden, ja. Aber sie laufen langsam aus. Und das ist eben der Horizont, das soll jetzt mit der Börsengang von der Aramco soll das...
Muss man Geld hinholen. Ja. Also wenn Saudis kein Geld mehr haben, dann hat sich schon irgendetwas geändert. Das muss man sagen. Weil die schwimmen ja auf dem Geld im Wahnsinn
des Wortes. Sie haben noch nicht kein Geld mehr. Sie haben ihre Reserve gehen von 90 Milliarden auf 60 Milliarden zurück.
Okay, also noch kein Grund, um sich sofort... der Traurigkeit sagen. Danke vielmals. Das sind Hintergrundinformationen von einem, nein, vom besten und langjährigsten Fachmann über diese Länder, Arnold Hottinger. Während vielen, vielen Jahren hat er dort gelebt. Während vielen, vielen Jahren war er Korrespondent von der NZZ. Man kann seine Sachen lesen bei Journal 21. Da sind sie also wirklich immer präsent. Ich bewundere das. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Hottinger. Und jawohl, einen ganz schönen Sonntag. Und jetzt geht es weiter im Programm. Da bei Radio 1, nächster Doppelpunkt, heute in einer Woche. Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Hello, ya,
präsentiert wurde von der Ausee Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen F-Pace, der erste SUV von Jaguar. www.ausee.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.